Würdet ihr denn sagen, dass Cyberpunk 2077 das erforderliche Kampfgewicht hat, um hier in den Ring steigen zu dürfen?
Also es ist durchaus was für Christian und mich, willst du damit sagen.
Ja, ihr
also,
liebt ja die Souls-Spiele.
Die Connoisseure des Souls-like-Genres genau. Hier im Podcast. Was ist dümmer, Cyberpunk eine 9,6 zu geben oder zu wenig Impfstoff bestellen?
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Die letzte Gürtel-Auseinandersetzung in diesem großartigen Jahr 2020. Mein Name ist Christian Schiffer. Für mich war es auch ein großartiges Jahr. Ich musste mich einer Kiefer-OP unterziehen und deswegen höre ich mich immer noch ein bisschen scheiße an.
Es wird aber besser von Monat zu Monat.
Ja, finde ich auch.
Ja, das Ding ist, am 11. sollte ich das ja rausbekommen und mich dann wieder ganz normal anhören. Und jetzt meinte irgendwie die Kieferorthopädin so, irgendwie reicht es ihr noch nicht, da hat sich noch nicht genügend Knochen gebildet. Ich muss sie wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger drin haben, diese Spange, Hyrax heißt die, die mich eben so beim Sprechen einschränkt. Das ist echt ein Problem. Ich habe so ab dem 11., weißt du, so Feature-Produktionen, wo ich sprechen muss, hingelegt, zwei Moderationen und lauter so ein Zeug. Und das hat mich sehr enttäuscht heute, diese Nachricht. Aber
gut, dass unsere Ansprüche nicht so groß sind. Wir genau. Freuen uns, dass du trotzdem da bist.
Genau.
ja.
Danke, dass ihr mich akzeptiert, wie ich bin. Und danken möchte ich hier vor allem Manuel Fritsch, der dabei ist. Hallo Manu. Und
hallo.
Christian Alt, den ihr schon gehört habt. Der große alte weiße Mann aus Leim.
Ja, bald wahrscheinlich unter Menzingen, aber das ist ein anderes Thema.
Und ich bin ja froh, dass ihr mich hier aus meinem Cold Turkey rausreißt. Ich habe ja eigentlich 2 Wochen Podcast-Pause habe schon angefangen zu zittern. Wir senden ja erst wieder ab dem 4. Januar und deswegen finde ich es jetzt total schön, jetzt Ende Dezember nochmal mit euch zu podcasten.
Oh. Ja, aber es ist auch so langweilig ohne Podcast.
Ja, also, es geht ist ja so, gar nicht. Ein Leben ohne Podcast ist möglich, aber sinnlos.
Genau so. So sehen das wir und ganz viele andere weiße Männer in dieser Bundesrepublik sehen das genauso.
So, es ist der 28. Dezember, die Voting Polls sind geschlossen und was können wir sagen? Ihr habt die Statistiken und wie zu erwarten hat sich Hades erneut den November-Titel geholt und ich bin sehr gespannt, ob es Hades auch im Dezember schaffen würde. Es kommen ja ein paar schwere Geschütze auf ihn zu oder auf es zu.
Ja, tatsächlich ist das der Monat, in dem Cyberpunk rausgekommen ist. Wie wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen haben dürfte, ist ein Spiel erschienen namens Cyberpunk, hat auch gar keine große Welle geschlagen, war auch gar nicht dann in der New York Times der Aufstieg und Fall von Cyberpunk. also es war ein sehr, sehr hitziger Monat.
Ja, Christian, aber eine Frage. Wir haben doch hier Wer hat den Gürtel? Die Regel, dass Early Access Games nur dann in die Bewertung Einzug halten dürfen, wenn sie das erforderliche Kampfgewicht haben.
Würdest das könnte du denn sagen, man jetzt natürlich diskutieren, das stimmt wohl.
Würdet ihr denn sagen, dass Cyberpunk 2077 das erforderliche Kampfgewicht hat, um hier in den Ring steigen zu dürfen?
Oh, das wäre ein fieser Move, dem Spiel jetzt einfach zu sagen, das ist noch die Beta und wir schieben es in 2021 rein.
Also das Problem ist, das können wir leider nicht machen, weil dann würde das natürlich einen Präzedenzfall schaffen. Mhm. Und Last Game, also beziehungsweise Wer hat den Gürtel, ist ja quasi die rechtssetzende Instanz überhaupt. Und da müssen wir natürlich schon sehr vorsichtig sein. Recht ist ja abstrakt, wie wir wissen, unabhängig vom Einzelfall. Und deswegen dürfen wir hier keine Ausnahme machen.
Selbstredend nicht, vor allem weil CD Projekt selbst ja gesagt hat oder CD Projekt Red hat dem Spiel ja selbst ein Kampfgewicht zugeschrieben, vielleicht sogar nicht ganz korrekterweise. Sie haben sich nicht dafür entschieden, es nur auf dem PC rauszubringen, wo das Spiel ja durchaus solide und gut läuft. Das muss man ja an der Stelle auch nochmal festhalten, dass es ja eigentlich nur in Anführungszeichen auf den alten Konsolen nicht läuft. Das war aber versprochen und von daher muss es hier sich auch in den Kampf begeben, absolut.
Genau.
Naja, es läuft solide, aber Ob es gut läuft, können wir dann an einer anderen Stelle besprechen.
Kommt auf den PC drauf an.
Ja. Genau, genau. Ja, aber zu Cyberpunk und der ganzen Cyberpunk-Story kommen wir gleich, weil in diesem Monat sind natürlich noch andere Spiele erschienen. Mhm. Und eins davon hat eigentlich auch bei Schiffers Spielebude, dem Leitmedium des Independent-Spielejournalismus auf Instagram.
Mainstream, nicht nur Independent-Spielejournalismus. Das ist eine ganz große Nummer. Ja.
Mhm. Genau. Hat das Spiel dann sogar mehr Punkte bekommen von dir als Cyberpunk, oder?
Nee. Das hat ein bisschen weniger bekommen. Aber ich habe es sehr, sehr gut bewertet. Bestimmt mit 9,1 oder 9,2. Weil ich es ganz, ganz hervorragend fand. Also ich habe, Suzerain.
Du musst da sagen, wie es heißt. Ich habe es noch nicht gesagt.
Suzerain heißt das Spiel. Kennt keine Sau, kennt irgendwie nur ich. Ist mir auch so ganz zufällig begegnet. Es war so, ich bespreche ja manchmal Spiele für den Deutschlandfunk und dann habe ich mir so überlegt, hey, was könnte man da besprechen? Aha, habe ich so die Liste mir angeguckt. Ach, das sieht ja irgendwie interessant aus. Ist ein Politikspiel. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert. Ach, dann probiere ich das doch mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert und meine Fresse, was für ein großartiges Spiel. Also, Suzerain ist ein Politiksimulator, aber jetzt nicht so ein Politiksimulator wie, was weiß ich, Democracy Teil 1 bis 4, sondern...
Auch schon geil.
Ja, geil, aber auch nur so ein paar Stunden, also bis du halt die Mechanik raus hast, so, ne? Aber Suzerain ist stattdessen ein interaktiver Roman, also so ein bisschen wie 80 Days oder wie das hieß. Also es ist
so ein textbasiertes Adventure mehr oder weniger, gell?
Ja. Genau. Also es ist ein Strategiespiel, aber textbasiert. Ne? Es hat so beide Elemente. Und das Interessante ist, also die Prämisse ist schon so geil, weil erstens, dieses Spiel spielt in so einer fiktiven Welt. Ne? Also es ist zwar auch schon so 1950, also es ist unsere Zeitrechnung, aber die ganzen Staaten, die ganzen Politiker sind alle fiktiv, was ziemlich cool ist, weil du damit recht politisch sein kannst, ohne dann immer gleich so historisch und so schwer und sowas zu sein. Und das Coole ist, du bist halt Präsident von so einem, ja, von so einer Mittelmacht, würde ich sagen. Also sowas wie, weiß nicht, vielleicht Polen, Spanien, sowas irgendwie, ne? Mhm. Und dein Land war lange Zeit eine Diktatur und dann gab es so eine Zeit der Öffnung. Du bist irgendwie auch Mitglied noch dieser großen Partei, das ist so eine Partei wie in Mexiko, diese Partei der institutionalisierten Revolution, die dort ewig lang regiert hat. So eine Partei ist das, da bist du der Vorsitzende und davon bist du jetzt Präsident und eben Präsident dieses Staates und deine Aufgabe ist so ein bisschen so, ja, da noch ein bisschen mehr Tauwetter zu machen, da ein bisschen so den Wind of Change hineinzutragen. Ja, wenn du
und
möchtest.
Trifft man Entscheidungen, kommen da immer so textbasierte Ereignisse und man entscheidet sich dann, oder?
Genau, da gibt's genau. Entweder das, beziehungsweise, das ist das Coole, dieses Spiel erzählt viel über Dialoge. Also sehr oft hast du es mit deinen Ministern zu tun, also es wird sehr viel über Personen erzählt. Weißt du, da kommt dann so die Innenministerin hat einen Wunsch und dann kommt der Landwirtschaftsminister, dann bist du mal auf Auslandsreise und musst dir überlegen, wie du da mit dem anderen Staatschef umgehst, weißt du, wenn du so einen schmierigen Diktator da hast, der dich erstmal zu so einer 20 Meter hohen Statue von ihm führt und du musst dann mit dem da Fotos machen und überlegen, was du dir für ein Gastgeschenk mitbringst und so. Solche Situationen sind das. Und diese ganzen Minister von dir, die wachsen dir so richtig ans Herz. Also die haben alle so eine eigene Persönlichkeit. Da sind welche dabei, die sind konservativer. Da sind welche dabei, die sind progressiver. Dann gibt's natürlich einfach verschiedene Fraktionen. Also es gibt so Oligarchen und es gibt den Medienmogul und es gibt dann du hast in diesem Spiel vor allem anfangs mit allen Problemen zu kämpfen, die so ein Staat haben kann. Du hast irgendwie zu wenig Geld, du wirst bedroht aus dem Ausland, es gibt so eine Minderheit in deinem Staat, die ist total unzufrieden, deine Frau will die ganze Zeit was für Frauenrechte tun, das ist aber total schwierig, weil es gibt einen konservativen Flügel in deiner Partei, den musst du irgendwie einbinden, weil du willst ja eine Verfassungsreform machen, ja, und dann musst du das halt alles austarieren und du hast halt so richtig so geile Entscheidungen, wo du vom Bildschirm sitzt und dir denkst, Scheiße, was soll ich jetzt machen? Und das Tolle ist dann, also ich habe es dann zum Beispiel geschafft, diese mit 2/3 Mehrheit braucht man da für eine Verfassungsreform, die da irgendwie durchs Parlament zu peitschen. Und ich schwöre euch, das war der beste Computerspielmoment, den ich in diesem Jahr hatte, wo ich so ums Arsch lecken mit irgendwie so richtig schönen Hinterzimmer-Deals das da irgendwie so durchgeboxt habe. Und das sind halt so Momente, die das Spiel schafft. Und dann
also, ist es so ein bisschen so House of Cards zum selber spielen, oder ist es genau, schon eher realistisches Politikbetrieb, weil du hast es ja studiert?
Es ist ein bisschen House of Cards, aber schon viel realistischer. Also du hast schon so richtig, also wenn du so Politik magst und wie das so funktioniert, dann hast du da richtig viel Spaß dabei und es ist richtig gut geschrieben und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass man so ein gutes Politspiel machen kann. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, dass es relativ abrupt aufhört. Also man merkt dann so ein bisschen, das ist so ein Berliner Indie-Studio, dass die wahrscheinlich dann irgendwann ist denen auch das Geld ausgegangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Cyberpunk in klein. Weißt du, so irgendwann muss das Ding auch raus. Aber es ist okay. Also da ist es okay. Und ist wirklich, wirklich gut. Ich habe so richtig Bock, einen zweiten Durchlauf zu machen und mal richtig zu gucken, ob ich da auch den krassen Faschisten raushängen lassen kann, ob das funktioniert. Also wirklich eine sehr, sehr warme Empfehlung, ganz großartiges Spiel. Und ich hoffe, dass sie diese Saga weitererzählen, weil es hat so viele tolle Kniffe. Also schon alleine, weißt du, der Anfang geht so los, da wird diese Geschichte dieses Landes erzählt und dann immer, wer du in dieser Geschichte warst. Also du warst Soldat, du warst Student, dann kannst du dich halt immer entscheiden, als Student schon, verteilst du Flyer gegen die Regierung oder lässt du das? Und das wird dann alles später irgendwie aufgegriffen. Ja, und
also dadurch kann man es auch öfter spielen, weil es nicht
ja, genau, und das ist. Genau. Also ich weiß nicht, wie sehr das verzweigt. Das kann ich nicht sagen, aber alleine es jetzt so mal gespielt zu haben, war ein unglaublich intensives Erlebnis. Und ich muss sagen, ich habe das ja gespielt, bevor Cyberpunk rauskam. Und das war wirklich so, dass ich dann so eine halbe Nacht dann noch mal dieses Suzerain durchgespielt habe, weil ich wusste, scheiße, wenn Cyberpunk rauskommt, ich will dieses Suzerain erstmal zu Ende spielen. Und kann dann Cyberpunk nicht spielen. Also so sehr hat mich das gefesselt.
Wie lange dauert so eine Partie?
Das hat 15 Stunden gedauert.
Oh, hätte ich jetzt nicht erwartet, ja, bei so einem Text.
Genau, also ich glaube, es hat auch einen guten Preis, 15 € oder sowas. Also wirklich, wirklich ganz großartig.
Klingt cool. Ja nicht so unspannend, genau. Ja.
Nee, ein mega spannendes Spiel. Also ich glaube, man muss schon auch ein bisschen der Typ dafür sein und sich natürlich so ein bisschen für das Thema interessieren. Aber man muss jetzt kein Polit-Nerd sein. Also es ist der House of Cards-Vergleich oder vielleicht ist es eher sowas wie Borgen, falls das jemand gesehen hat. Ne? In die Richtung geht das, also diese dänische Polit-Serie. Aber eben fiktiv und wirklich super.
Dann wäre das vielleicht die bessere Wahl gewesen. Ich hatte nämlich auch das Spiel zumindest so halb auf dem Schirm, habe dann aber den Test für Empire of Sin machen müssen. Also ich hab mir dann das ausgesucht, habe das dann auch für die GameStar getestet und für Insert Moin und so. Und Empire of Sin hat mich eigentlich total angesprochen. Ich dachte, okay, das ist genau mein Ding.
Ich muss sagen, lieber Manu, kurzes Lob. Dein Test hat mich total angesprochen. Weil ich mich in diesem Test total in deine Rolle einfühlen konnte. Ich hatte genau dieselben Erwartungshaltungen so an das Spiel. Und alle Dinge, die du aufgezählt hast, die dich gestört haben, waren alles Dinge, bei denen ich sofort gesagt hätte, nee, geht nicht. Also das war wirklich sehr, sehr gut getroffen.
Sehr schön, das freut mich sehr. Ja, nee, weil wir haben ja da auch einen ähnlichen Geschmack, was Rundenstrategiespiele und so angeht. Deswegen hatte ich mich ja auch sehr drauf gefreut. Es ist eigentlich ein Rundenstrategiespiel, bei dem man Truppen in Chicago der Prohibitionszeit auf gegnerische Clans losschickt, weil wir wollen natürlich das größte Imperium aufbauen. Also unsere Konkurrenten sind zum Beispiel Al Capone und lauter so andere Typen, die dann halt eben in den 20er Jahren in Chicago in der Prohibitionszeit sehr viel Geld durch illegalen Alkoholverkauf in den Speakeasies gemacht haben. Und das Ganze kommt daher als eine Mischung eben aus Rundenstrategie. Das wird in den Kämpfen, funktioniert es so wie XCOM, aber eben auch so eine Wirtschaftssimulation. Mich hat es dann eben so an diese alten Gangsterspiele erinnert. Wie hießen die? Omerta, glaub gab es eins, gell? Und dann gab es noch so einen alten PC-Klassiker. So ein bisschen wie bei Pizza Connection oder so, kann man sich das vorstellen. Ja, dass man so ein Wirtschaftssystem hat. Das heißt, du baust Speakeasies, du baust Hotels, du kannst Hotels zu Bordells umwandeln. Du kannst natürlich auch Brauereien bzw. Destillerien dir erwirtschaften und hast dann eigentlich noch so ein wahren Wirtschaftssystem drin. Das aber nur in der Theorie mehr oder weniger. Denn das ist auch so die größte Kritik. Das Spiel hat keine gute Balance. Also eigentlich willst du eine Geschichte erzählen. Du suchst dir einen dieser Bosse aus und die haben so ein bisschen eine eigene Kampagne. Also wenn du der Al Capone bist, dann erlebst du halt eben eine andere missionsbasierten Geschichten, als wenn du der irische Prügelchef bist oder eine Bardame, die Chansonsängerin ist und eben illegale Geschäfte noch betreibt. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Aber es ist halt so oberflächlich, es ist, alles ist so rudimentär, halbgar umgesetzt und man merkt diesem Spiel einfach an, dass sie eine riesige, große Vision hatten, was dieses Spiel sein soll und nichts davon wirklich zu Ende geführt haben. Also die Rundenstrategie ist nicht annähernd so gut wie bei XCOM, das ist tatsächlich aber auch noch der beste Teil, damit kann man ein bisschen Spaß haben, damit verbringt man auch die meiste Zeit, aber dieser ganze Wirtschaftsaspekt, der kippt sofort nach der zweiten Stunde. Es ist so unausbalanciert. Du kriegst für manche Missionen irgendwie 50.000 Gold hinterhergeschmissen, was völlig idiotisch ist, weil du davor irgendwie um jeden Dollar knappst. Wenn du die aber nicht machst, dann schaffst du es nicht. Ja? Du kannst also Hotels errichten, noch und nöcher und kommst nicht auf den grünen Zweig und dann machst du einmal eine Mission für den Bürgermeister und zack, schwimmst du in Geld. Total bescheuert. Genauso musst du dich überhaupt gar nicht um diese Locations kümmern. Das heißt, du gehst einfach los, eroberst einen gegnerischen Bandenchef und dann bekommst du einfach alle seine Immobilien komplett hinterhergeschmissen. Ja, von einem Schlag auf den anderen. Das ist so bescheuert. Die sind dann alle nicht mehr loyal dem gegenüber. Du hast ihn dann zwar umgebracht, klar, aber die gehören dann alle sofort dir. Alle 18 Hotels, die er hat, gehören dann dir, anstatt dass du die irgendwie einzeln erobern musst. Und dadurch kippt das Spiel halt sofort und macht dir eigentlich diese ganze Immersion und das ganze Gefühl, dich irgendwie so emporzuarbeiten, komplett kaputt.
Darf ich zwei Fragen stellen?
Ja, bitte.
Also meine erste Frage ist, kann das noch was werden? Also wenn das so ein Balancing-Ding ist. Und meine zweite Frage wäre, wie konnte Paradox, der ja Publisher des Spiels ist, so etwas passieren? Weil Paradox, finde ich, stand eigentlich erstens dafür, dass sie ein sehr gutes Händchen hatten bei den Sachen, die sie publishen. Und zweitens stehen sie natürlich auch für Tiefgang. Beides scheint ja hier nicht der Fall zu sein.
Nee, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Paradox die Idee total gut fand, was Romero Games da vorgeschlagen haben und gesagt haben, hier habt ihr ein bisschen Geld, macht mal. Und dann halt immer irgendwann gesehen haben, oh Gott, die verrennen sich, jetzt müssen wir es irgendwann mal rausbringen, damit es halt überhaupt noch irgendwie wieder Geld einspielt. Besser wird's nicht mehr, haben sie sich wohl gedacht. Das ist jetzt meine Vermutung, dass sie halt auch einfach nicht mehr wussten, dass es nicht mehr groß zu retten. Also da müssten sie wahrscheinlich noch mal ein Jahr reinstecken, um die Balance hinzukriegen. Und es
das
ist ja so
ärgerlich.
Das ist so ärgerlich, gerade bei diesem Spiel, ja.
Oh. Ja, also es ist wirklich eine totale Enttäuschung, weil ich fiebere diesem Spiel auch eigentlich seit der Ankündigung herbei. Ich hatte große Hoffnung irgendwie in diesen Titel gesetzt, dass es was wird. Aber dass das wirklich so eine komplette Totalgurke ist, finde ich dramatisch. Ja. Also ich hätte ja noch irgendwie so eine Halbgurke verzeihen können.
Ja, so ein Liebhaberspiel, aber, weißt du, wo man so die Schwächen verzeihen kann oder so.
Ja, aber ja. Weil davon spiele ich ja auch genug irgendwie privat, aber das ist so scheiße.
Ja, Das ist echt ärgerlich. Und nein, um die Frage zu beantworten, das lässt sich auch mit ein paar Patches nicht mehr retten. Also so ein paar Balancing-Probleme kriegt man sicherlich noch weg. Also dass man da jetzt nicht in der ersten Mission irgendwie 50.000 hinterhergeschmissen kriegt, sowas lässt sich ja leicht fixen. Aber an was es halt wirklich fehlt, ist das tiefgehende Wirtschaftssystem. Also du musst auch nicht irgendwie mit dich um deine Angestellten kümmern, sondern du baust halt diese Hotels mit Geld einfach von Stufe 1 auf Stufe 2 aus. Und fertig, ja, und hast halt insgesamt 5 Stufen. Du musst dich nicht um Logistik kümmern, du musst nicht gucken, dass der Alkohol irgendwie hinkommt, du musst dich nicht groß vor der Polizei fürchten oder so. Und das Kampfsystem ist halt auch eigentlich nicht groß zu retten. Es ist solide, die haben coole Fähigkeiten. Gerade die Bosse haben starke Spezialfähigkeiten, die könnte man vielleicht ein bisschen abschwächen mit einem Patch. Aber die Maps sind halt stinklangweilig. Du rennst halt nach Stunden immer durch die gleichen 5 Hotels. Ja? Ja, und die Bosse selbst haben halt auch keine Vielfalt. Also das kennt man ja aus XCOM, dass dann halt die Bosse, oder Gears Tactics hat es dieses Jahr wunderbar gezeigt, wie man dann halt auch spannende, packende Bossfights oder so macht. Und da müssten sie richtig, richtig reinhängen sich nochmal. Also wenn, dann sollen sie lieber gleich einen zweiten Teil machen, der da grundlegend nochmal rangeht an die Sache.
Sehr ja, schade.
Am liebsten von einem anderen Studio.
Ja, so. Ja.
Romero. Das soll mal die Tropico-Leute machen oder so, ja, ne? Calypso, ja. Oder keine Ahnung wer. Ne? Also
die Polen von Frostpunk.
Ja, oder hier die Suzeran, Leute, lass die doch mal das machen.
Genau.
Das wird bestimmt interessanter.
Ja, ja, in Texten könnte man das gut erzählen.
Ja. Also leider nicht der auf der Hit. Ich hatte mich auch sehr drauf gefreut.
Schade, ja, schade. Metascore von 65, das ist schon sehr
ja,
bitter.
Und das ist noch, ja. Aber Christian Alt, du hast Per Aspera gespielt. Das wäre auch so ein Titel gewesen, wo ich gesagt habe, oh, der passt vielleicht noch vor Cyberpunk, aber dann kam
ja
Empire of Sin und der hat mich auch sehr gereizt.
Also irgendwie, ich glaube, man sagt eigentlich Per Aspera, ist ja, der Spruch geht ja weiter, Per Aspera ad Astra, also durch die Dunkelheit ans Licht, ne?
Ah, okay.
Die alten Lateiner, ich hatte nie Latein, aber es ist so ein Spruch, der kam dann, wenn du im Deutschunterricht die Aufklärung behandelt hast, dann kam der immer. Also Per Aspera, da geht's um mein absolutes Lieblingsthema, mein absolutes Lieblingsnischengenre, was ich
es
in den letzten
Jahren heraus... Es geht um Frames per Second?
Das ist nein, doch dein es geht um die Mars-Kolonisation. Ja, okay. Ich liebe Spiele, in denen man den Mars kolonisieren muss. Da kam es letztes Jahr Surviving Mars raus, das fand ich schon super. Es gibt Colonizing Mars, glaube ich. Und das ist so eins dieser Genres, das sich irgendwie in den letzten Jahren in Strategiespielen auch als Brettspiel herausgebildet hat. Ich bin da totaler Fan von. Also mich kann, egal wo draufsteht, kolonisiere den Mars, da bin ich eigentlich immer sofort am Start.
Ja, das ist ein Riesenthema so bei Brettspielen, ne? Die letzten Jahre
genau
gewesen.
Ne? So auch hier bei Per Aspera. Das kommt von einem ganz kleinen Studio namens Tlön Industries, ein argentinisches Studio, die mit diesem Spiel wirklich, wirklich abgeliefert haben, weil es ist nicht nur so, dass es total Spaß macht, diese Kolonie zu entwickeln, sondern die haben sich einen interessanten Twist einfallen lassen, nämlich man spielt eine KI. Du spielst eine KI, die den Auftrag hat, den Mars zu kolonisieren, und am Anfang bekommst du dann immer so Aufträge von eine Nachfolgeorganisation der NASA, also es spielt weit in der Zukunft, Ende unseres Jahrhunderts. Ganz viele andere Länder sind schon an der Mars-Kolonisation gescheitert, aber diesmal soll es wirklich was werden. Und die geben ja so Aufträge und du merkst schon relativ schnell, okay, die KI entwickelt so ein vielleicht ein Selbstbewusstsein. Und im Laufe des Spiels, ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil man sollte das wirklich gespielt haben. Also wenn irgendwann mal hier der Cyberpunk-Hype vorbei ist, spielt unbedingt mal Per Aspera, weil das ist echt interessant. Im Laufe des Spiels hat man dann wirklich so, muss man sich Fragen stellen wie, okay, sind das jetzt wirklich Gegner, die hier mich angreifen auf dem Mars, weil es gibt auch so ein Militärsystem, oder bilde ich mir das nur ein? Das, also so praktisch die KI denkt, sie würde angegriffen werden aus irgendeinem komischen Subsystem heraus, das ihr aus ihrem Unterbewusstsein geschöpft wird und denkt dann, dass sie angegriffen wird. Also es sind ganz, ganz viele interessante kleine Stories drin. Es ist wirklich ein herausragendes Spiel. Ich habe eigentlich alles durchgespielt. Ich bin einmal ganz durch und es hat echt, echt viel Spaß gemacht. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Cool. Ja, also ist weiterhin auf meiner Liste. Das Thema macht mich auch total an. Und das, was du eben erzählt hast, dass es so ein bisschen anders ist als jetzt ein klassisches Anno oder so, das finde ich auch sehr reizvoll daran.
Ja, also das es wird dann hinten raus. Also man sollte es auf jeden Fall spielen, spielt es auf jeden Fall. Es hat natürlich dann so Probleme. Es ist jetzt noch nicht irgendwie perfekt gebalanced. Mhm. Wirklich im Endgame hat man so den Eindruck, ah, okay, ich krieg irgendwie die wahren Wirtschaftskreisläufe hier nicht mehr so gescheit hin. Oder die KI, dass die dann irgendwie meine kleinen Roboter nicht mehr von einer Erzfabrik es wirklich schaffen, das dann alles an den Ort zu bringen, an den es dann wirklich hin muss. Das ist dann so ein bisschen frustrierend und auch so ein bisschen schwierig. Aber bis du an diesem Punkt bist, hast du schon irgendwie 15, 20 Stunden in dieses Spiel versenkt, so ging es mir zumindest, und hast echt, echt viel Spaß, weil diese kleinen Nebenmissionen, die so beiläufig daherkommen, sich irgendwie im Laufe des Spiels als Hauptteil herausstellen, und dann geht's gar nicht mehr darum, den Mars zu kolonisieren, sondern geht's eigentlich darum, hey, lass mal rausfinden, was eigentlich hier los ist. So.
Cool.
Und das ist cool, also dass dieses Spiel so eine Storystärke hat, hätte ich nicht erwartet, und bin total dankbar, dass die mal einen anderen Weg gehen.
Ja. Sehr schön. PC-only bisher.
Genau, aber, PC-only. Ja. Auch sogar Windows-only. Also, genau.
Hm. Gut, schaue ich mir an.
Ja.
Schau dir das mal an. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Ich habe mir noch Chronos Before the Ashes angeschaut. Kennt ihr Remnant from the Ashes? Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört,
oder? Ja, den Namen
War so ein kleiner, auch so ein kleiner Hit. So ein Underground-Hit, nenne ich es jetzt mal. So ein Shooter Souls-like. Und jetzt kam Chronos Before the Ashes raus von Gunfire Games und jetzt bei THQ Nordic erschienen. Und es ist quasi ein Prequel zu diesem Spiel, aber mit der Besonderheit, dass es auch vorher rausgekommen ist. Also es ist ein älteres Spiel. Es hat nämlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das gab es nämlich schon mal als exklusives VR-Spiel im Oculus Store. Und da gibt es auch weiterhin. Das heißt Chronos. Das ist ein Spiel, was eben VR-only war. Und man schaut so von schräg oben auf seine Figur, quasi Third Person sozusagen, aber mit einer festen Kamera in VR. Und dann hast du so ein, na, ich sag mal so ein Souls-Light. Ja, also du kämpfst dich mit diesem klassischen Souls-Prinzip durch so eine verlassene Welt, so wie so ein Zelda-Dungeon, mehr oder weniger. Und musst da so ein paar Rätsel lösen und dann eben auch die Gegner besiegen. Und wenn du stirbst, kommt eine kleine Besonderheit dazu. Du wirst immer ein Jahr älter. Also du verlierst nicht irgendwie Seelen oder so, sondern deine Figur fängt halt als junger Knabe oder junges Madel an. Und wenn sie stirbt, kommt sie erst ein Jahr später wieder in diesen, öffnet sich dieses Portal erst wieder. Das heißt, sie gewinnt an Reife und an Erfahrung und kann dann wieder in diesen Dungeon reingehen, um die Welt zu retten. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und die Spielfigur wird dann eben auch älter. Und am Anfang, wenn du eben jung bist, dann kannst du mit einem Erfahrungspunkt jederzeit dein Talent ausgeben, wenn du eben diese Punkte gesammelt hast, um zum Beispiel Stärke aufzubauen. Aber ihr kennt es, wir sind ja alles drei alte Männer. Es ist nicht mehr so leicht wie früher, Fitness und Stärke aufzubauen. Ja, es ist deutlich anstrengender im Alter, diesen Fitnesslevel auch zu halten. Also ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber das bildet das Spiel eben auch ab. Das heißt, wenn du später dann schon 60 Mal gestorben bist und du bist dann irgendwie halt 60, 70, ja, du fängst nicht mit 1 an, also jetzt wenn du 40 Mal gestorben bist und du bist im Rentenalter, dann kannst du zwar weiterhin auch Stärke aufbauen, aber musst halt dann 3 Punkte sozusagen dafür ausgeben. Dir fällt es aber leichter, eben Wissen aufzubauen und solche Geschichten, ja, weil du eben auch an Reife und so gewinnst. Und alle 10 Jahre, also alle 10 Tode, bekommst du so einen neuen Perk. Das ist dann quasi die Erfahrung, die du gesammelt hast, und machst dann halt mehr Damage oder kriegst mehr Heilungskräfte und so weiter und so fort. Und dieses Spiel, das eben VR-only war, haben sie jetzt nochmal, weil Remnant from the Ashes so ein Erfolg war, jetzt sozusagen für 2D-Monitore rausgebracht und für Konsolen bei THQ Nordic und quasi nochmal überarbeitet rausgebracht, dass es eben auch auf den normalen Konsolen und auf dem PC läuft, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also hat man so in 10, 12 Stunden ist man da durch, hat einen angenehmen Preis, ist ein schönes Spiel, ist jetzt nicht das schönste Spiel, weil es halt schon wirklich 2011 oder so rauskam, original, aber ist durchaus eine kleine Empfehlung. 2016 kam das als VR-Spiel raus, aber macht Spaß. Also hat mich gut unterhalten, wenn man so eben so Souls-Light-Spiele mag, kann man damit sehr viel Spaß haben.
Also es ist durchaus was für Christian und mich, willst du damit sagen.
Ja, also, ihr liebt ja die Souls-Spiele.
Die Konnoisseure des Souls-like-Genres, genau. Hier im Podcast. Nee, aber cool, dieses Remnant from the Ashes wollte ich mir echt schon lange mal ansehen, bin aber nie dazu gekommen, weil ich wirklich den Eindruck habe, das ist ein richtiger kleiner Hype geworden im letzten Jahr.
Es ist halt eher Shooter, vielleicht ist es eher was für euch, also ein Shooter mit Souls.
Ja. Und die haben noch so viele DLCs, ne? Also dieses Remnant from the Ashes habe ich irgendwo gelesen, dass so praktisch das immer erweitert wird und die sind da immer noch dran am Bauen.
Ich habe es neulich mal gespielt, als ich die PS5 dann hier hatte und die Xbox Series X habe ich das mal, ich glaube es war im Game Pass oder so, ich weiß nicht, habe ich es mal gestartet, aber es ist halt leider, jetzt hat man die Next-Gen-Konsolen da und es ist halt einfach kein schönes Spiel. Das ist so das, was mich abschreckt. Also Remnant wollte ich immer spielen und dann denke ich immer, nee, ich spiele lieber was Schönes. Also mich macht's optisch einfach nicht an, aber ist vielleicht Geschmackssache. Apropos Geschmackssache, Immortals Phoenix Rising, Christian Alt. Gefällt dir dieser Grafikstil oder bist du eher abgeschreckt von dieser bunten Comic-Welt?
Dieser Comic-Stil gefällt mir sehr gut. Also Immortals Phoenix Rising ist eine neue IP von Ubisoft. Das ist, glaube ich, die einzige IP, die sie dieses Jahr rausgebracht haben. Also wirklich mal ein neues Spiel. Und bei Ubisoft habe ich immer den Eindruck, wenn die mal sowas probieren, dann machen die es immer so auf kleiner Sparflamme und entsprechend ist auch dieses Spiel, es geht, es ist eher so ein kleinerer Open-World-Titel von denen und es geht um griechische Mythologie. Mhm. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen und ich mag auch den Stil, um deine Frage zu beantworten.
Ja, total.
Also ich fand das sehr, sehr cool tatsächlich.
Ich fand es beim Spielen auch sehr viel besser als in den Vorschauen. Also ich habe die ersten Trailer gesehen und dachte so, naja, da wollen sie halt so ein bisschen so ein Zelda-Spiel, so ein Zelda-Klon machen. Beim Spielen selber bin ich aber echt begeistert. Also das Kampfsystem ist klasse. Es ist eine schöne Open World mit tollen Rätsel-Dungeons auch zwischendurch. Also mir macht das auch sehr viel Spaß, diese Welt. Ich habe da wirklich Bock drin zu erkunden. Ich merke aber so langsam Ermüdungserscheinungen, weil es halt dann doch sehr repetitiv ist innerhalb dieser Welt. Also es ist schon eher so ein Collectible-Marathon.
Ja, wobei, also ich bin jetzt auch noch nicht super weit, weil ich eben 1000 Stunden per Asparal und 1000 Stunden Cyberpunk diesen Monat gespielt habe. Aber ich muss schon sagen, was dieses Spiel halt so besonders macht, ist einfach diese Narration.
Ja, ne?
Also es ist ein bisschen wie bei Bastion, wer das noch kennt, irgendwie das erste Spiel von Supergiant Games.
Ja.
Und da hast du ja auch immer so einen Narrator im Hintergrund gehabt, der alles kommentiert hat, was du gerade machst. Und hier ist es auch so, du hast es wie, Achtung, Germanisten-Alarm, ein bisschen wie bei Faust, wo der Teufel und Gott praktisch am Anfang darüber reden, was jetzt passiert und die das so kommentieren. Und hier sind es Zeus und
ich vergesse es auch immer, wer das ist.
Zeus und jemand anders. genau, die praktisch kommentieren, was du gerade dort machst. Und du hast dann so echt schöne Stanley Parable-Effekte auch, ne? Voll. Wo so gesagt wird, und dann ging unsere Heldin durch das Tor. Und du gehst halt nicht durch das Tor und so. Ja, aber erst machte sie noch einen kleinen Umweg zum Dingsbums und so. Also es ist total nett und irgendwie, man merkt, die Zielgruppe dieses Spiels, die Hauptzielgruppe, das bin nicht ich. Mhm. Ich denke, das ist einfach, ist für Kinder gemacht. Und ich glaube, aber dafür funktioniert es total gut. Also ich hatte wirklich ganz viele schöne Momente schon mit diesem Spiel, wo ich dachte, ach komm, das ist echt ein süßes kleines Spiel von Ubisoft, die ja normalerweise in ihren Open Worlds immer so furchtbar ernst daherkommen. Mhm. Und das ist jetzt halt mal genau das Gegenteil von dem, was die sonst machen.
Es ist so lustig, dieses Spiel auch. Also gerade diese unsicheren Erzähler finde ich so klasse. Das, was du gerade gesagt hast, ich habe so laut losgelacht. Da kam so ein großer Zyklop auf mich an und dann sagt eben der Zeus irgendwie, ja, und dann gab's einen tollen großen Kampf. Und dann denkst du, okay, jetzt kommt ein Bossfight. Und dann sagt der andere, nein, es war ihr Haustier, der sie ab jetzt begleitete. Und dann schrumpft dieser Zyklop zu so dieser Haustier Größe zusammen und dann streiten die sich und währenddessen schrumpft und wächst dieser Zyklop immer hoch und runter, hoch und runter. Ich habe so gelacht, ich liebe solche so ein bisschen die vierte Wand durchbrechend ja auch und eben diese unsichere Erzählergeschichte und das Spiel nimmt sich halt an keiner Stelle ernst. Also auch Aphrodite, die man trifft, ist auf einmal in einer ganz anderen Form oder eben auch der God of War, der sehr schüchtern ist in diesem Spiel und eigentlich voll die Probleme hat. Sehr, 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 sehr witzig geschrieben und macht wirklich Spaß.
Diese Narration. Also von mir, ich habe total Lust, das noch weiter zu spielen, wenn ich jetzt mal Cyberpunk müde werde irgendwann. Mhm. Genau.
Ja. Und kann man immer wieder auch mal so ein paar Sachen machen. Und ich finde es als spielerisch auch cool. Also die Kämpfe machen wirklich Spaß. Und auch das Gesammel und das Rumgeeier da in dieser Welt. Weil wenn du ein bisschen rätseln willst, dann ist es halt wirklich Zelda-artig. Gehst du in so einen Dungeon und puzzelst dann so mit so Schiebe- und Physikaufgaben rum. Ist nicht ganz die Qualität von Breath of the Wild, aber geht schon so in die Richtung. Also wirklich cool. Ich finde das beste Ubisoft-Spiel dieses Jahres. Mit Abstand.
Das auf jeden Fall. Da lag die Latte zwar nicht so hoch, aber das sehe ich genauso. Ja. Also ich fand das auch super.
Gut, dann haben wir eigentlich nur noch Cyberpunk gespielt. Das dafür alle. Ganz kurz Call of the Sea kann ich noch erwähnen, bevor wir zum großen Hauptthema kommen. Call of the Sea kann ich euch auch ans Herz legen. Das ist ein Spiel, das fängt so ein bisschen an wie Firewatch. Also man spielt eine Frau in den 30er Jahren, die per Schiff in die auf so eine verlassene Insel fährt, weil ihr Mann ist dort mit einer Expedition losgezogen und wollte ein Gegenmittel finden, die ist nämlich unsterblich krank geworden, nee, nicht unsterblich, unheilbar krank geworden, und der ist dann losgezogen und hat aber seit Monaten jetzt keine Briefe mehr geschrieben, und dann fährt sie eben hinterher, um ihn zu suchen, und sie redet und dokumentiert eben auch alles, was man dann so mit ihr erlebt, also so Firewatch-mäßig läufst du dann durch diese Insel. Und wird dann aber von der Narration her, bleibt es so mystisch, so ein bisschen in die Lovecraft-Ecke. Und du hast dann aber so Schiebe, Puzzleaufgaben, Rätselaufgaben wie bei Myst oder sowas in der Art oder bei The Witness. Ja, also das ist eher ein Schwerpunkt-Rätselspiel, aber so mit der Atmosphäre und dem Setting von einem Firewatch. Und war jetzt im Game Pass mit drin, habe ich sehr wohlwollend aufgenommen, hat ein paar kleine Macken. Manche Rätsel sind nicht ganz so logisch, wie man sie gerne hätte. Aber mal so ein oder zwei Abende so ein bisschen rumzupuzzeln, wenn man den Game Pass hat, kann ich sehr empfehlen. Call of the Sea. Kommt jetzt Anfang Januar auch nochmal ein Podcast. Habe ich schon mit Anne aufgenommen bei uns, bei Insert Moin. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Kleines schönes Puzzle-Game.
Genau, also ich glaube, das ist ein sehr interessantes Spiel. Hat 9 von 10 bei Steam. Ja. Und das Erstlingswerk eines spanischen Studios aus Madrid.
Ja, und die sollen bitte daran weitermachen. Also das, ja. Daran sollen sie festhalten, an dieser Formel. Die ist cool. Und Grafik ist total schön. Auch die Atmosphäre. Ja,
finde ich auch.
Sehr, sehr cool. Ja. Gut, Cyberpunk. Wo fangen wir bei dem Spiel jetzt an? Ist es ein würdiger Gürtelträger? Das ist ja die große Frage, die wir uns hier stellen. Aber vielleicht erstmal, wie habt ihr es denn wahrgenommen, Christian Schiffer? Du hast es ja jetzt von uns wahrscheinlich am meisten und am intensivsten gespielt. Du bist durch, oder?
Nee,
okay. Ich bin durch. Ich bin derjenige, der es, glaube ich, am intensivsten gespielt hat. Also wir haben jetzt auch schon zwei Podcasts dazu gemacht. Einmal beste Cyberpunk-Rezension, die das Ergebnis hätte man wahrscheinlich revidieren müssen. Aber wir haben eigentlich da nochmal den Status, bevor es wirklich alle spielen konnten, zusammengefasst. Und dann haben wir uns in einer Folge gestritten und mit dem Titel: Ist Cyberpunk, was ist dümmer, Cyberpunk eine 9,6 zu geben oder zu wenig Impfstoff bestellen?
Ja,
weil da ist das Ergebnis, glaube ich, ganz eindeutig, Impfstoff ist dümmer.
Genau. Aber ne? Ja, genau, wobei man schon sagen muss, ich war, also diese 9,6 Wertung kommt ja von mir, und da muss ich mich schon selbstkritisch fragen, ob ich da nicht ein bisschen zu vorsichtig war und zu zurückhaltend und ob das Spiel nicht vielleicht eine 9,7 oder eine 9,8 ist.
Ja.
Ich bin da ein bisschen, bisschen tastend vorgegangen. Weißt du?
Genau. Ja. Also ich glaube, man kann jetzt den Status so zusammenfassen: Christian findet es deutlich besser als ich. Ich finde es gut, sehr gut. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gespielt. Auch mir macht das Gameplay total viel Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den Stories, die das Spiel hat, aber ich glaube, man kann zusammenfassen, dieses Spiel ist unfertig. Es ist, also so, wenn das im Early Access rausgekommen wäre, glaube ich, hätte man all diese Fehler verziehen, weil wer im letzten Monat ein bisschen Games News technisch unterm Stein gelebt hat, das Spiel wurde released für alle Plattformen, die es derzeit gibt, und Sony hat es wieder aus dem Store genommen, weil die Bugs dort so drastisch sind, dass es eigentlich auf einer Basic PS4 unspielbar ist.
Ja, aber Christian, was meinst du denn? Da muss ich mal nachfragen. Also meinst du, es ist nicht fertig wegen den Bugs, oder meinst du, es ist nicht fertig, weil quasi, wenn die Bugs nicht wären, wäre es trotzdem nicht fertig? Weil das sind ja zwei
Auch wenn die Bugs nicht wären, wäre es unfertig.
Okay. Nee, weil du bist jetzt ja dann sofort auf die Bugs eingegangen und da wusste ich jetzt nicht genau, was du meinst.
Ja, ja, aber die Bugs sind das, was dir als erstes auffallen, aber ich finde auch so, merkt man an allen Ecken und Enden, da ist denen irgendwann die Puste ausgegangen, da sind, also ich hatte es in unserem Podcast schon erwähnt, ich finde zum Beispiel, es gibt diese Mission mit dem Flathead-Roboter, wo man ganz viele Möglichkeiten hat, die Mission auch zu machen und wo das Spiel echt zeigt, was es für Storytelling-Mechaniken anzubieten hat. Und das ist aber eigentlich die einzige Mission, die in so einer Erzähltiefe dann auch ausgestaltet ist. Der Rest ist relativ harmlos, beziehungsweise spielt sich alles relativ ähnlich. Es gibt keine wirklich großen Entscheidungen mehr in diesem Spiel dann. Und das sind dann so Sachen, und ich glaube, das war mal anders gedacht, genauso wie die, man hatte drei Lebenspfade, die man einschlagen kann, also Street Kid, Nomad oder Corpo. Das sind, auch die sind nicht in dem Detailgrad ausgearbeitet, wie sie wahrscheinlich hätten ausgearbeitet werden können.
Und das ist noch höflich formuliert.
Genau. Weil es macht im Endeffekt keinen Unterschied.
Ja, ganz, ganz wenig. Ja.
Und ja, also ich hab so den Eindruck, das musste fertig werden. Und da, es gibt Bereiche, in denen ist das Spiel total stark. Design, also so Art Direction, unfassbar. Mhm. Guck dir mal, setz dich mal in jedes Auto von Night City, kannst du dich reinsetzen, dich einmal in der Ego-Perspektive umschauen. Die sind alle unfassbar gut gestaltet. Es gibt ganz, ganz tolle Viertel in Night City. Ich habe echt viel Spaß, einfach nur rumzulaufen, bestimmte Dinge zu entdecken. Jetzt neulich war ich irgendwie in so einem, auf sowas wie einem Friedhof oder so, mitten in Night City, wo auch dann Leute, die während der Kampagne dann gestorben sind, irgendwann begraben werden. Mhm. Dann kannst du deren Plakette dort lesen und so. Also das ist alles total geil. Aber es ist irgendwie, ich glaube, wenn das Spiel noch, ich habe im Podcast, glaube ich, ein halbes Jahr gesagt, halbes oder bis ein Jahr noch länger in Backofen gewesen wäre, dann wäre es richtig geil.
Backofen, okay, sorry.
Naja, also darf ich dazu was sagen?
Yes, please.
Du, Christian, du bist Teil dieses Podcasts, naja, natürlich okay. Darfst du dazu was naja, sagen.
Vielleicht wollte ja Manu was sagen.
Ich warte mal ab, was du noch so zu sagen hast, ja.
Also ich stimme dem zu. Ich finde ja auch, also das mit den Bugs und mit auf der PlayStation 4 und Xbox geht ja einfach überhaupt nicht. Also überhaupt gar keine Diskussion. Wenn ich jetzt aber mir das Spiel anschaue, so wie ich es erlebe auf der PlayStation 4 Pro, dann muss ich sagen, achte ich gar nicht so sehr darauf, was es hätte sein können, sondern ich schaue mir halt an, was es ist. Und mir fällt das tatsächlich dann nicht so auf oder stört mich dann einfach nicht so. Was ich sehe, ist ein Spiel, das sehr besonders ist. Also, das meines Erachtens die besten Charaktere der kompletten Computerspielgeschichte, Nebencharaktere aufweist.
Oh mein Gott, jetzt holst du wieder die Superlative raus.
Ja, ist
ja
so.
Mein Gott, die Charaktere sind gut, aber es sind nicht die besten Nebencharaktere der Computerspielgeschichte.
Welche sind denn die besten Nebencharaktere der Computerspielgeschichte? Aber ich finde wirklich, also ich bin so begeistert von diesen Nebencharakteren. Ich bin so begeistert, wie das Spiel teilweise erzählt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn du sagst, alle Missionen spielen sich irgendwie gleich. Ich habe Sachen in diesem Spiel erlebt. Es arbeitet mit Langsamkeit, es arbeitet mit Ruhe. Wie oft mir dieses Spiel wirklich Momente geschenkt hat, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Das finde ich tatsächlich überragend. Und da achte ich dann nicht drauf, was dann vielleicht noch mal besser sein könnte. Also wenn man es noch besser macht, ist es wunderbar. Aber ich finde es so schon ziemlich gut. Also ich finde, ich habe ja viele Diskussionen darüber geführt. Ich habe auch viele Podcasts dazu gehört. Also ich habe gestern erst auf ein Bier gehört, wo ich jeden Punkt nachvollziehen konnte, der dort gemacht worden ist, aber mir jeder Punkt nicht aufgefallen war oder mir wirklich einfach egal ist. Und ich manchmal den Eindruck habe, man vergisst oder man schaut nicht, aufgrund dessen, weil man weiß, dass es nicht fertig geworden ist, schaut man eben nicht darauf, was es eigentlich schon ist. Ja, weil man immer so das Gefühl hat, es wird einem da vielleicht was vorenthalten. Und ich glaube, wenn man sich davon frei macht, dann hat man ein wirklich gutes Spiel. Ich habe ein bisschen bei diesen Diskussionen, die ich da immer führe, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man einen 100-Meter-Läufer vergleicht mit einem Siebenkämpfer, ja? der 100-Meter-Läufer wird immer schneller sein als der 7-Kämpfer, weil der 100-Meter-Läufer nur 100 Meter läuft den ganzen Tag und der 7-Kämpfer macht halt noch 6 weitere Sportarten. Trotzdem kann aber der 7-Kämpfer insgesamt der bessere Sportler sein. Was meine ich damit? Ich führe Diskussionen darüber, dass Leute sagen, ja, aber die Welt in Red Dead Redemption 2 war besser. Ja, natürlich war die Welt in Red Dead Redemption 2 besser, weil auch nur die Welt in Red Dead Redemption 2 besser war, weil es eben auch kein Rollenspiel ist. Weil du so etwas wie Rollenspiel, Open World mit Autofahrten und so einer Story aus der Ego-Perspektive halt noch nie hattest. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, es gibt aber einen Gummiband-Effekt bei der Autofahrt. Ja, mein Gott, der 100-Meter-Läufer namens reines Autofahrspiel macht das natürlich besser. Oder die Shooter-Mechanik sei nicht so toll wie in Call of Duty. Auch das, klar, der 100-Meter-Läufer Call of Duty wird immer besser sein. Und das ist für mich so, das ist so das Problem, was ich in dieser Rezeption so wahrnehme. Weißt du, ich erlebe ein Spiel, ich gehe durch diese Stadt, das ist für mich kein Superlativ, lieber Christian Alt, die zweitbeste Open World aller Zeiten. Ja, nur die
zweite. Was ist denn die beste?
Die beste ist Red Dead Redemption 2. Das ist natürlich, also ich finde, wie die Welt in Red Dead Redemption 2 auf dich reagiert, das ist was ganz anderes. Das Problem ist in Red Dead Redemption 2, da fällt dir natürlich aufgrund des Realismus der Open World umso mehr auf, wie bescheuert es eigentlich ist, dass du 400 Leute pro Mission abballerst. Und wie absurd das ist, ja. Das finde ich einen viel größeren Bruch von Realismus, als wenn ich mir irgendwie keine Currywurst kaufen kann in Cyberpunk 2077. Dafür habe ich aber dann das Gefühl, wirklich aufgrund dieser ganzen Erweiterungen und so weiter, wirklich eine mächtige Person zu sein.
Ich finde tatsächlich, du gibst dich mit zu wenig zufrieden, weil es ist so, ich finde, es gibt echt valide Gründe, das Spiel zu kritisieren, und die sind dann jetzt nicht, dass ich nicht verstehe, dass es hier um zwei Disziplinen handelt, sondern dass einfach, es sind Dinge wie, das Spiel ist zum Beispiel zu früh fertig. Wir können da jetzt noch gerade nicht drüber sprechen, weil du noch nicht durch bist. Aber es hat, der Umfang dieses Spieles, da bist du in The Witcher 3, bist du da nicht mal in Novigrad, dann ist hier The Cyberpunk schon vorbei. Und das sind einfach Sachen, die irritieren mich komplett. Das kann nicht sein. Also so, warum? Dann muss ich mir die Frage stellen, oh, das ist zu früh vorbei.
Jetzt unterbreche ich dich, ja, verdammt nochmal. Weil zum einen, ja, Ich hab ja jetzt von der allgemeinen Diskussion gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du diesen Vergleich machst. Zu dir komme ich ja jetzt gleich noch, Freundchen, ja. Also wirklich. So, okay, dann komme ich ja gleich zu dir, weil Umfang, weißt du, ich bin jetzt seit 50 Stunden dabei. Ich folge der Hauptstory eigentlich überhaupt nicht. Ich werde die jetzt demnächst irgendwann zu Ende machen. Ich erfreue mich an Judy. Ich erfreue mich an River. Ich erfreue mich an Panam. Das ist halt meine Geschichte, die ich dort erlebe. Und diese Main-Story-Geilheit, die du dir hier an den Tag legst.
Nein,
und
dieser komische, ich habe keine Main-Story-Geilheit, Christian.
Dieser Spielzeitfetisch, ja. Das finde ich, sorry, das ist doch vollkommen albern.
Es ist ja eine Christian, Sache, ob man über die Spielzeit
ist. Ich bin immer drin. Noch nicht fertig, Christian. Bei dem zu sagen, was ist das für ein Spiel. Weil ich bin nämlich auf das Hauptding noch gar nicht eingegangen. Nämlich die fantastische Atmosphäre und diese unglaublich tolle Detailliertheit der Welt. Diese Welt, in der du dich umblickst und jedes Mal etwas Neues siehst, was du interessant findest, wo Dampf aufsteigt, das im pinken, neonfarbenen Licht gebrochen wird, ja. Solche Dinge will ich sehen, und das sind Dinge mit Liebe. Und da ist es mir dann scheißegal, ob dann irgendwie noch hier 10 Stunden mehr passieren, weil das hast du nämlich in fucking The Witcher nicht gesehen, ja. Also was neben Quest.
Ja, mein
was,
Gott, wir was, haben was, aber auch jetzt 5 Jahre später, was, also ja, so, ist ein anderes
Nein,
Spiel.
Aber die Charaktere in The Witcher 3 fand ich schlechter, also die Nebencharaktere als in Cyberpunk. Ja, und das ist natürlich auch nicht die ganze Zeit vergleichbar. Ich finde übrigens sogar das Rollenspielsystem besser in Cyberpunk, weit besser sogar als das in The Witcher. Okay, das ist auch eine sehr niedrig stehende Latte, aber ich finde, ich habe den Eindruck, dieses Spiel, ich meine, das hat jetzt eine 68 als Metascore. Red Dead Redemption 2 hat eine 97. Ja, und ich finde, sorry, ich finde das ungerecht. Und ich finde, also Ich will jetzt keinen anderen Podcast kritisieren, weil es dazu keinen Anlass gibt. Also hört bitte auf ein Bier. Aber ich fand es irritierend, als dann am Ende gesagt worden ist, okay, wenn alle Bugs weg wären und wenn man alles verbessern würde an dem Spiel, und da waren dann alle möglichen Sachen gemeint, ne, dann wäre es ein hoher 80er oder vielleicht sogar eine 90. Und das ist etwas, das teile ich einfach nicht, weil ich finde, dass es schon jetzt bei allen Abstrichen, die man da machen muss, ein Meisterwerk ist. So, und jetzt darfst du, Freundchen, Christian Eich.
Ja, also es ist, also ich finde, ich stimme da dem befreundeten Podcast deutlich zu. Also ich, für mich ist es jetzt schon, also ich habe Spaß damit, also ganz unbenommen. Ich habe alles durchgespielt. Ich habe jede scheiß Nebenmission gemacht, Christian. Ja. Jede Nebenmission und jeden Gig. Weißt du, wie scheiße mühsam es ist, jeden Gig in diesem Scheißspiel zu machen? Ich bin gerade dabei, jede scheiß Polizeimission zu machen. Jede dieser blauen Dinger. Ich hake jetzt alles ab. Und warum hake ich alles ab? Weil ich alles sehen will von dieser Welt, weil mir das Gameplay Spaß macht. Mhm. So. Aber trotzdem bin ich nach 60 Stunden mit jeder Mission, jedem Stück Content, das dieses Spiel zu bieten hat, komplett durch. Das passiert dann normalerweise nicht. Und das ist, nachdem ich schon alles durchgespielt hatte. Ich hatte jede Nebenmission, jede wichtige Nebenmission, jede Charakter, mit tollem Charakter und so. Das, was du als den Kern des Spiels siehst, da war ich nach 40 Stunden, ich hatte alles gesehen, wirklich alles. Ich habe dann nur noch die Scheiße gemacht, die letzten 20 Stunden. Und das war okay, aber es war jetzt auch nicht brillant.
Ja,
okay. Und ich freue mich einfach darauf, also was ich hoffe, was mit diesem Spiel passiert, ist, dass die da jetzt einen echt langen Atem haben, dass es da viele tolle Heart of Stone, Blood and Wine mäßige DLCs gibt, weil ich glaube, auf diesem Fundament, was sie da jetzt gebaut haben, kann man viele tolle Sachen machen. Absolut. Und dann bin ich auch gern wieder dabei und dann freue ich mich auch auf den Online-Multiplayer-Modus, aber ich kann schon konstatieren, dass dieses Spiel deutlich weniger Umfang hat als The Witcher 3 und mich das aber enttäuscht.
Ich finde es eine interessante Aussage von jemandem, der sich immer kürzere Spiele gewünscht hat, ja. Also, ja doch, also du bist doch immer der, der sagt, 20 Stunden würden mir reichen. Und ich spiele die Spiele nur an und diese.
Ja, aber nicht in der Welt, die man so liebt. In der Welt, die so fantastisch und so großartig ist.
Ja,
da will man ja dann mehr von. Ich finde, die Diskussion geht in die falsche Richtung im Sinne von Spielstunden. Nein, also die Spielstunden, da hängen wir uns, glaube ich, gar nicht dran auf, sondern es sind so Sachen, die dann so merkbar überhastet nicht fertig geschrieben wurden. Also ich finde zum Beispiel die drei Pfade, die man hat am Anfang, ja, dieser, dass man auf dem Land als Landei anfängt oder als Corporate oder eben als Straßenkind. Das dauert 20 Minuten. Dann kommt eine Montage und ab dann ist es das identische Spiel.
Ja, mein Gott, ist das einfach schlimm. Das gab's bei The Witcher gar nicht. Mein Gott.
Ja, aber dann
hätten sie auch drauf verzichten können.
Besser ist doch, also ich finde das immer so. Das ist das, was ich
meine. Natürlich wird es besser werden.
Beurteilt doch das Spiel als das, was es ist und nicht das, was es sein könnte. Ihr habt euch bei
The Witcher 3 auch nicht
daran gestört. Nein, ich muss das Spiel an dem messen, was es sein will.
Wieso habe ich hier keine drei Anfänge? Ich verstehe das wirklich nicht.
Nein,
Christian.
Du gehst da vollkommen falsch rein.
Bei GTA hat man drei Charaktere und jeder der drei Charaktere ist fantastisch geschrieben.
GTA ist der 100-Meter-Läufer. GTA
Nein,
ist ein anderes
Spiel. Es geht doch gerade um die Charakterzeichnung. Okay. Und hier hat man eben nicht drei Charaktere parallel, sondern hat halt eine Wahl zwischen drei Charakteren, die sich aber komplett gleich spielen im Endeffekt. Und diese paar Dialogoptionen, es ist ja gar nicht mein größter Kritikpunkt. Ich finde es ja auch fantastisch. Also ich bin ja tatsächlich bei der Wertung eher bei dir. Diese Bugs sind ärgerlich und so. Ich finde es vor allem halt auch auf den modernen Konsolen gibt es trotzdem noch genügend Bugs, die dich aus der Immersion rausreißen. Und das finde ich halt immer so schade. Das ist so eine tolle Welt, wie du schon gesagt hast, so detailliert, so toll geschriebene Charaktere. Ich finde wirklich, jede Figur, die man hier trifft, hat irgendwie interessante Aspekte. Man unterhält sich mit denen und es ist wirklich ein großartiges Rollenspiel.
Was man mit denen macht, ist ja auch so geil. Also ich find,
ja, und dann bleiben sie aber halt in der Tür hängen oder jemand zieht sich halt eine Pistole aus dem Kopf statt einen Chip und
ja,
so. Das ist dann halt irgendwie so schade.
Habe ich tatsächlich nicht so oft gesehen. Vielleicht hatte ich da auch einfach Glück, keine Ahnung. Aber das ist ja, man merkt dem Spiel auch so richtig an, was es so gelernt hat, weißt du, von dieser ganzen Entwicklung, die wir auch hatten mit so Walking-Simulatoren. Wir haben doch vorher über Fire wie ist es nochmal?
Firewatch.
Firewatch gesprochen. Und das merkt man dort, also was da halt so drin steckt an Gedanken, die sich halt die Entwickler gemacht haben und wie sie halt die Entwicklungen der letzten 10 Jahre im Bereich der Computerspiele in sich aufgesogen haben. Und ich meine, okay, also wenn ihr der Meinung seid, es ist besser, wenn das quasi diese drei Anfangs die Wahl der Anfangsdinger, wenn es besser gewesen wäre, das gar nicht zu machen und es dann ein besseres Spiel gewesen wäre, okay. Aber mich stört das dann nicht. Also ich denke mir halt, okay, ist doch cool, dass man das irgendwie auswählen kann, dass du dann wenigstens ein paar zusätzliche Optionen hast und sowas. Also weißt du, ich hatte jetzt vor die Mission, wo du da irgendwie als Konzerner kannst du dann irgendwie besser feilschen und sowas. Klar, das ist jetzt alles nicht geil, aber wäre es denn wirklich besser gewesen, das würde fehlen. Also, nee, weiß ich nicht.
Ist schon okay, dass es drin ist. Ja.
Was ist denn da das Problem? Also,
ich kann ja sagen, was mein Problem damit ist. Mein Problem, ich kann Spiele, du gehst da völlig falsch von, du hast eine völlig verzerrte Wahrnehmung, Christian. Das muss
ich an der Stelle. Ja, erklär mal warum.
Du liegst da vollkommen falsch, weil du bewertest ein Spiel nach dem, was es ist. Ich bewerte ein Spiel nach dem, was es sein will. Und wenn mir ein Spiel sagt, hey, gibt's drei Pfade, so, die haben unterschiedliche Erfahrungen und es ist praktisch angelegt in diesem Spiel, die machen dann aber nichts daraus, finde ich, ist das kritikwürdig. Wenn jetzt aber die allerdings gesagt hätten, wisst ihr was, wir fangen jedes Mal gleich an und zwar, nämlich eine Sache, die wirklich nicht funktioniert in diesem Spiel, ist, wie du überhaupt nach Night City kommst. Die ganze Erklärung, was da überhaupt, also so, egal, wurscht. Man hätte einen ganz anderen Prolog finden können, dass du irgendwie neu reinkommst in diese Stadt, du wirst dann langsam rangeführt, hey, das ist der und der und das ist der und der. Und hier gibt's übrigens die Animals und das sind die Voodoo Boys und bla 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 bla. Ich glaube, das hätte deutlich besser funktioniert als das, was wir jetzt haben. Und ich finde, das ist durchaus kritikwürdig, dass ich auf dieses Produkt schaue und sehe, ah, okay, so wollten die es machen. Das ist anscheinend die Vision gewesen, die dahinter stand. Aber es funktioniert nicht. Es hat nicht die gewünschte emotionale Reaktion, die sie damit erzeugen wollten. Und es funktioniert nicht, aus meiner Sicht. So.
Also ich finde, also warum genau findest du, es funktioniert nicht? Also ich meine, klar, du hast halt nicht die Entscheidungen wie bei The Witcher und sowas. Das ist schon richtig. Aber du hast sie ja wenigstens so, du hast sie halt ein bisschen. Also man kann vielleicht sagen, es funktioniert nicht gut genug für dich und dann funktioniert es halt für mich in dem Zusammenspiel mit allem anderen vielleicht gut genug, kann man das vielleicht dann einfach sagen.
Ja, also, aber am Ende läuft es immer auf denselben Text hinaus, also es läuft dann wie auf Schienen, es ist ja nur so kleine Verzierungen am Rande.
Das ist halt wie früher bei diesen Spielen von Telltale oder sowas, ja.
Ja, aber da haben wir es doch auch kritisiert.
Aber das haben wir dann auch damals kritisiert bei Telltale.
Es ist ja trotzdem gut. Wir haben ja trotzdem bei Telltale gesagt, es ist trotzdem eine gut erzählte Geschichte und wenn man halt hinter die Kulissen blicken kann,
genau.
Da sind sie aber selber dran schuld.
Ja,
aber wenn CD Projekt Red sagt, wir machen hier ein Rollenspiel und du kannst dir quasi, weil das die Vorlage ist, auswählen, ob du Nomade bist oder Konzerner, dann erwarte ich halt auch, dass sie da konsequent drin bleiben und sagen, als Konzerner erlebst du eine andere Geschichte, weil das ein Rollenspiel ist. Und als Konzerner verhältst du dich in Night City ganz anders als Landei. Aber das ist halt
die Vorhaltung, weil du startest, Entschuldigung.
Das tust du doch.
Also du startest doch als Konzerner im Arasaka-Konzern und es geht am Ende, läuft auf eine große Konfrontation mit dem Arasaka-Konzern hinaus. Ja. Also da steckt irgendwie inhärent eine Story drin, die nirgendwo nachverfolgt wird. Nirgendwo.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ja den Eindruck, gerade als Konzerner ist es ja so, dass du auf der einen Seite halt immer so der krasse Macker bist. Du weißt halt Dinge, die andere nicht wissen und so weiter. Und trotzdem hast du halt diesen Konzern, weil du ihn ja auch ein bisschen kennst. Also das kommt doch bei diesen Dialogen mit diesem Japaner doch die ganze Zeit raus. Also ich finde, was halt diese Wahl ausmacht, dieser drei Dinge, also dieser drei Lebenswege, das stimmt schon, dass es quasi nicht alle Rollenspielfantasien befriedigt, aber es hilft dir halt, weil du bist ja quasi ein leeres Stück Papier, du bespielst es aus der Ego-Perspektive, hilft dir halt ein bisschen, dich zu orientieren, wer du bist. Und dafür, finde ich, funktioniert das gut. Ich meine, wie gesagt, hätte ich mir auch gewünscht, hätte jetzt irgendwie noch mal drei genauso bombastische Erzählstränge bei jedem anderen, bei jeder Form von Charakter, die man dort wählt. Aber ich bin da auch da wieder bei diesem bei diesem Siebenkämpfer und 100-Meter-Läufer, das können sich halt dann vielleicht andere Spiele, die dann vielleicht bei anderen Sachen wiederum Abstriche machen, vielleicht dann natürlich auch eher leisten, ne?
Ja.
Und ich finde das so in Ordnung. Und das ist, ich finde, das ist halt, ich ist ja nicht so, dass ich die Kritik nicht irgendwie sehe, ich finde sie nur extrem kleinlich.
Ja.
Das ist halt der Unterschied.
Also um das nochmal klarzustellen, ich finde auch, das ist ein hoher 90er-Titel. Jetzt mal von den Bugs abgesehen, dass man dafür was abziehen muss auf den kleinen Konsolen, klar. Ich hatte jetzt aber
zum Beispiel auf den kleinen Konsolen darfst du das
da
nicht.
Da muss man eine Kaufempfehlung absprechen. Ja, das hat ja GameStar zum Beispiel auch gemacht. Sony hat da auch komplett richtig gehandelt. Und ich finde es auch unverantwortlich, dass sie das da überhaupt released haben. Also wie gesagt, sie hätten einfach sagen sollen, das kommt erstmal nur für PC raus. Und wenn dann die Next-Gen-Version gut läuft, dann kommt es für Konsolen raus. Dann hätten sie noch Zeit gehabt, das zu fixen. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Da müssen sie jetzt mit den Konsequenzen leben. Aber ich finde, wenn es läuft, das Spiel, und es läuft ja unter gewissen Umständen, läuft es ja wirklich auch gut, hat ja auch Raytracing, wenn man die entsprechende Grafikkarte hat. Und auf den neuen Konsolen läuft es ja auch okayisch. Es bleibt mal ein bisschen hängen, mal bleibt irgendwie eine Textbox hängen und so, aber es ist spielbar auf jeden Fall. Und wenn man in dieser Welt drin ist und wenn man spielt, dann finde ich es auch fantastisch. Also ich finde es auch ein absolut umwerfendes Spiel. Es ist schon genau das, was ich mir versprochen habe von dieser Welt. Und ich gebe dir da völlig recht, es hat zwar viele mittelmäßige Dinge, also das Shootern, das Ballern ist mittelmäßig, das Autofahren ist mittelmäßig, aber in der Gesamtheit, da finde ich, passt dein Siebenkämpfer-Vergleich ganz gut. Es ist halt eine völlig falsche Herangehensweise, das Spiel mit GTA zum Beispiel zu vergleichen.
Genau.
Natürlich funktioniert die Open World, aber es ist halt einfach eine Stadt. Ja, es ist halt eine Stadt, du fährst Auto, du kannst überall aussteigen, du kannst alles Mögliche machen. Da kommen die Vergleiche natürlich automatisch mehr als bei einem Witcher, weil sie sich halt dazu entschieden haben, so ähnlich ein Spielkonzept zu machen, was halt diese gleichen Eindrücke hinterlässt, wie ein GTA das hinterlassen hat, auch wenn es aber eher ein Rollenspiel ist. Und du musst es tatsächlich mehr mit Witcher vergleichen und dann schlägt sich's ja erstaunlich gut.
Ja, was aber natürlich auch nur nicht so ganz funktioniert, ne? Weil, also mit The Witcher finde ich den Vergleich sehr viel fairer und sehr viel angemessener als mit GTA. Und ich glaube, das ist halt einfach die große Herausforderung gewesen, quasi sowas wie GTA zu machen, aber mit Rollenspiel. Also mit Rollenspielsystem, weil, weißt du, wie komplexer das eine Aufgabe macht. Und ich glaube, die Leute von Rockstar wissen schon ganz genau, warum sie sich da nie dran getraut haben, ne? Und ich finde halt mit dem Witcher-Vergleich, dass, also klar, das funktioniert für mich besser. Ich finde irgendwie, atmet es, obwohl es ein anderes Szenario ist, auch ein anderes Spiel, irgendwie schon diese Witcher-DNA, also gerade so in den Nebenmissionen und sowas. Aber es ist natürlich irgendwie auch noch mal da ein Unterschied, gerade was halt die Open World angeht, ist das schon noch mal eine ganz andere Abteilung als The Witcher, wo du halt alle gleichen Dörfer hattest, wo die Leute, haben wir in unserem Podcast schon besprochen, wo die Leute die Wäsche aufhängen und dann eben dieses, diese Hauptstadt halt noch mal sehr viel kulissiger ist, ne? Als es jetzt bei The Witcher total. Ist. Und auch nicht so schön und auch nicht so interessant und und so. Und da muss man halt einfach gucken, was ist einem halt wichtiger. Und der Siebenkämpfer ist halt, klar, der kann halt vielleicht irgendwie, macht er halt beim 100-Meter-Lauf halt nur, weiß ich, 13 Sekunden oder was da jetzt irgendwie sowas Durchwachsenes ist. Aber dafür springt er halt 9 Meter weit. Ja. Und das muss man halt einfach in dieser Gesamtheit sehen. Und ja, also ich meine, okay, um jetzt mal ein bisschen Konsens herzustellen, auch mit Herrn Alt, mit dem ich ja immerhin in Zukunft noch zusammenarbeiten und Podcasts machen möchte, ich würde mir auch total wünschen, dass man da jetzt coole DLCs macht und ich würde mir eigentlich sogar fast ein bisschen mehr wünschen, weil warum nicht einfach mal sagen, man macht ein komplettes Spiel und lässt das in dieser Stadt spielen? Also ich finde, man kann dann zum Beispiel die Stadt ja gerne erweitern, man kann ja neue Facetten hinzufügen, man kann die noch ein bisschen geiler machen. Aber ich finde, diese Stadt ist so fantastisch, so wie die dort steht. Ich finde, man muss auch nicht immer alles von neu aufbauen. Und ich kann mir vorstellen, dass so in diesem Szenario, in dieser Stadt, in dem also, dass da so viele coole Geschichten noch zu erzählen wären.
Ja, da gibt's genug Potenzial. Sie haben ja auch damals gesagt, das soll eher sie machen ein Ego, also ein First-Person-Spiel draus, weil die Vertikalität in Night City eine viel größere Rolle spielt als bei The Witcher. Und das haben sie ja nicht ganz eingehalten. Es gibt 2-3 Missionen, die irgendwie auch mal in höheren Stockwerken spielen, wo man Aufzug fährt. Aber seid ihr durch die Straßen gelaufen, habt ständig nach oben geguckt. Also das spielt ja eigentlich nicht so eine große Rolle, wie man es erst gedacht hätte. Von daher, da ist noch sehr viel möglich, auch innerhalb der Gebäude und so.
Genau, das glaube ich nämlich auch.
Ja, das denke ich auch. Also ich hoffe tatsächlich, dass sie da noch dranbleiben, dass es vielleicht das Destiny 2 von CD Projekt wird. Nee, also so ernsthaft, also dass da mindestens mal einen 10 Jahre, also so ein 5-Jahres-Plan.
Es reicht ja, wenn es so wird wie The Witcher, das verkauft sich ja bis heute noch gut und gewinnt alle Preise. Ja, also da haben sie noch viel zu tun, und wenn man zurück überlegt, guck mal, The Witcher 3 hatte auch 2 Vorgängerspiele. Also von daher haben sie sich ja schon deutlich verbessert. Witcher 1 war Witcher 2 war erzählerisch gut, aber spielerisch auch nicht so doll.
Naja, Witcher 3 war halt so, dass da das letzte Drittel einfach total lieblos war. Also auch da ist ihnen das Geld
ja. Und selbst Witcher 3, wenn du Witcher 3 Vanilla-Version installierst und du gehst ins Inventar, da denkst du, du wirst wahnsinnig. Also auch da haben sie wahnsinnig viel getan, durch die 2 grandiosen DLCs natürlich sowieso, aber auch was Benutzerführung angeht und so weiter und Grafik, da haben sie wirklich so viel überarbeitet über die Jahre. Und ich glaube auch, dass sie die Bugs in den Griff kriegen. Ich meine, die haben es geschafft, Witcher 3 auf der Switch zum Laufen zu kriegen. Ja?
Also wenn man das schafft,
dann werden sie dieses Spiel auch innerhalb des nächsten Jahres bugfrei kriegen.
Also ich glaube, dieses GTA mit Rollenspiel, dieses Ding, was bisher niemand knacken konnte, das haben die schon geknackt. Allerdings auf dem Rücken ihrer Angestellten. Und sie haben die Nuss, sage ich mal, also die nicht besonders professionell geknackt.
Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Bugs nicht existieren trotz des Crunches, sondern wegen des Crunches. Also ich glaube, dass sie wirklich, wenn sie sich treu geblieben wären und so, wie sie versprochen haben, gesagt hätten, wir verschieben das so lange, until it's done, ja, also bis es fertig ist, wir machen keinen Crunch, wir respektieren unsere Angestellten und ihre Freizeit und ihre Gesundheit, dann wäre das tatsächlich ein besseres Spiel gewesen, wenn sie das halt nochmal ins nächste Jahr reingeschoben hätten, bis die Next-Gen-Versionen fertig sind, weil diese ganzen Flüchtigkeitsfehler, die Konsolenversionen wurden ja auch nicht als Reviews rausgegeben, weil sie bis zur letzten Sekunde da noch irgendwie Bugfixes raufgespielt haben. Und dass das alles schlimmer macht und eine Vollkatastrophe wird, ist ja auch klar. Also sie mussten jetzt irgendwann rauskommen, ich glaube eher aus Sicht der Aktionäre und so. Aber das hätte dem Spiel so viel mehr Gutes getan, wenn sie es einfach nochmal und nochmal verschoben hätten.
Naja, also aus Sicht der Aktionäre, also wir haben ja als LGS eine Aktie gekauft, nachdem wir beschlossen haben, beste Gaming-Aktie die Folge zu machen, und haben wir abstimmen lassen, welche Aktie wir kaufen sollen. Es wurde die Aktie von CD Projekt. Und die ist jetzt mal genau bei dem Preis, zu dem wir sie gekauft haben. Also ich glaube, aus Sicht der Aktionäre ist da so viel Wert vernichtet worden in den letzten Wochen, dass das relativ
nach hinten.
Also ich glaube, der Unterschied, nach hinten losging. Ich glaube, hätten sie im September gesagt, okay, also wir schaffen es nicht, wir müssen es verschieben, es kommt erst im September 2021, was ich jetzt nach aktuellem Stand irgendwie realistisch fände, dass da noch wirklich Zeit ist, das alles zu fixen. Und die ganze Marketingkampagne noch nicht angelaufen wäre, dann glaube ich, wäre deutlich weniger Wert vernichtet worden als so.
Natürlich wäre die Aktie runtergegangen erstmal, weil durch die Verschiebungen, das klingt immer nach Problemen, aber ich glaube, das muss die Börse irgendwie auch lernen, dass eine Verschiebung eher positiv zu sehen ist, damit eben nicht nochmal sowas passiert. Ich glaube, da wird sich das vielleicht auch ändern, dass in Zukunft die Aktien nicht mehr abstürzen, wenn Verschiebungen angesagt werden, sondern
das
ist...
Ach, das glaube ich nicht.
Lass mich doch träumen. Aber du weißt, was ich meine. Eigentlich wäre es das Intelligentere, zu sagen, oh, sie machen das Spiel noch besser. Aber das wird nicht passieren, da gebe ich dir recht.
Ja.
Aber es wäre für alle Beteiligten besser gewesen, das Spiel tatsächlich nochmal zu verschieben. Sie haben tatsächlich zu früh angefangen. Ich meine, das Spiel wurde 2012 zum ersten Mal genannt, dass sie daran arbeiten. Sie haben wirklich seit 2012 läuft diese Hype-Maschine um dieses Spiel. Und das war, glaube ich, einer der Hauptprobleme, warum sie jetzt irgendwann selber den Druck gespürt haben. Jetzt müssen wir mal langsam rauskommen. Das Spiel ist ja jetzt in dem Jahr rausgekommen, wo die Vorlage basiert, nämlich 2020. Das Pen and Paper heißt ja Cyberpunk 2020, und der Johnny Silverhand, den man trifft, der ist ja auch aus der Zeit. Das ist ja so eine kleine Hommage an das Original.
Das ist eine eine der Sachen, die, glaube ich, also ich glaube, es ist Segen und Fluch zugleich. Also wir können das Thema gleich auch beenden. Mhm. Eigentlich ist das eine ganz eigene Folge, eine richtige Spoiler-Folge würde ich gerne mal machen, auch wenn Christian mal durch ist, wo man nur über Thematik und Themes spricht in diesem Spiel. Weil ich glaube, das ist total gut für sie, dass die Vorlage existiert. Aber wenn man sich das Punkiger an Cyberpunk anschaut, ist das echt schon alles sehr, sehr dated. Also ich finde, du hättest da aus heutiger Sicht viel interessantere Aussagen treffen können über Konzerne. Also da wissen wir heute, wenn man sich anschaut, wie Amazon und Facebook arbeiten, haben wir dann doch schon irgendwie eine andere Sicht auf die Welt als jetzt die 80er Jahre, aus denen die Vorlage stammt. Weil da ist schon relativ viel noch drin.
Die Dystopie aus den 80ern, was Shadowrun und so betrifft, ist ja schon Realität. Ja, das ist ja.
Also ich hätte noch so eine Anmerkung, also zu diesem Crunch und Verschiebungsthema und so. Weil man muss schon echt sagen, also was da gelaufen ist, ist wirklich eine Katastrophe. Und ich finde, es ist jetzt nicht so ganz das Wirecard der Spieleindustrie, aber ich finde schon ein bisschen, ja.
Ja, so schlimm finde ich
es jetzt nicht. Und es ist mir
im Vergleich zu Wirecard, also das ist schon ein harter Vergleich.
Naja, also insofern, als dass da halt quasi einfach Falschaussagen gemacht worden sind, dass es halt irgendwie innen drin ganz anders aussah, als man nach außen kommuniziert hat und so weiter. Und ich frage mich, warum es zum Beispiel keine Rücktrittsdiskussionen gibt, was den CEO und sowas angeht. Weil es ist wirklich so absurd, also wie man halt für die PS4 und die Xbox so ein Spiel rausgeben kann, von dem man weiß, dass es nicht funktioniert und sowas. Also
das Thema ist ja noch nicht durch. Also wir müssen fürs Protokoll, wir haben jetzt den 28. Dezember, die Klage ist jetzt auch gerade raus, CD Projekt. Also da gibt es ja Leute und Kanzleien, die jetzt sagen, sie wollen sie deswegen verklagen. Investoren. Deswegen wissen wir jetzt nicht, was aktueller Stand ist, wenn ihr die Folge
genau, also klar, Sammelklagen, Investoren und so weiter, die gehen jetzt alle, die gehen jetzt einen Rechtsweg und CD Projekt hat gesagt, sie werden sich da irgendwie aggressiv dagegen verteidigen. Aber das ist schon, finde ich, so eine harte Nummer. Und wenn man das dann nochmal zusammen, also die Investoren und sowas sind mir egal, aber die Mitarbeiter sind dann halt weniger. Und da ist schon viel, also ich weiß gar nicht, ob das, also ich glaube, das war dann so eine Mischung aus Wunschdenken und diesem, es geht schon irgendwie gut und schon auch krassen Betrug, die dort möglicherweise am Werk war. Und daher auch so ein bisschen mein Wirecard-Vergleich.
Weil ja, möglicherweise müssen wir natürlich sagen, aber sie müssen es ja eigentlich gewusst haben, dass es nicht gescheit
natürlich,
läuft, dass
man es so nicht kaufen kann. Natürlich, genau. Und das ist halt das Ding.
Und das ist natürlich also eine Schwierigkeit, ich verstehe das ja. Deswegen sage ich ja, warum haben sie es denn nicht nur für PC rausgebracht? Momentan ist der ungünstigste Moment, ein Spiel zu releasen, weil du 7 Plattformen hast im Konsolenbereich. Ja, du hast 7 unterschiedliche Konsolen. Das ist natürlich, das bricht ja jedem Studio das Genick, sowas machen zu müssen.
Sie hätten es ja machen können, wie Rockstar Games sagen, wie bei Red Dead Redemption 2, die PC-Version kommt später. Also bei Red Dead Redemption 2 hätten sie ja sagen können, die Konsolenversion kommt später. Also es ist doch überhaupt in keinem Zacken aus der Krone gebrochen. Und ich finde, es ist so eine Kaskade an Fehlentscheidungen, die sich da darstellt, dass ich überhaupt nicht verstehe, dass es also meiner Wahrnehmung nach keine Diskussion über den CEO gibt. Also ich meine, natürlich
Es ist halt Inhaber geführt. Also es ist halt seine Firma.
Ja, klar, aber ich meine, und natürlich ist unter seiner Ägide auch der Börsenkurs massiv gestiegen. Also CD Projekt war in Europa das Unternehmen, dessen Börsenkurs in den letzten 10 Jahren, glaube ich, am meisten gestiegen ist.
Es ist also die wichtigste Firma Polens. Also es ist die größte Firma.
Nur was Marktkapitalisierung angeht, aber jetzt nicht Umsatz oder sowas. Also das muss man dann auch noch, und das wird jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich finde es trotzdem, also ich war jetzt klar Inhaber geführt, aber trotzdem eigentlich in normalen Zeiten würde es da größere Diskussionen und Debatten geben. Ja. Also da würde dann vielleicht auch mal der Aufsichtsrat dann auch mal ein bisschen nachfragen, was da eigentlich los war. Aber gut. Vielleicht passiert das ja
noch. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sich das auf die Abstimmung auswirkt. Wir haben natürlich noch ein paar andere Kandidaten. Der Vollständigkeit halber nenne ich sie mal kurz. Medal of Honor Above and Beyond, ein VR-exklusives Spiel. Airborne Kingdom, Override 2, Project Wingman, Haven, kommt demnächst auch eine Folge bei uns, habe ich aber auch noch nicht gespielt. Twin Mirror, das neue Spiel von Don't Not. Hatte ich auch noch auf dem Schirm, werde ich auch im Januar noch nachholen. Und Super Meat Boy Forever, ein neues Super Meat Boy, aber was eigentlich nur ein Mobile-Spiel werden sollte. Das ist so ein bisschen ein Endless Runner. Ihr kennt Super Mario Run, also die Figur läuft von alleine und man muss nur hüpfen. Ist eher so mittelmäßig gut geworden. Darüber sollt ihr abstimmen. Und ich bin gespannt, ob Cyberpunk Hades schlagen kann, trotz der Diskussionen um dieses Spiel und um diesen Titel. Und ich würde mich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich festlegen. Ich glaube, Hades hat gute Chancen, weil ja. Cyberpunk so kontrovers diskutiert wird.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Ich
glaube, Hades ist so ein Everybody's Darling und Cyberpunk nicht.
Aber es hat mehr Mass-Appeal und Hades hat vielleicht schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Also bin gespannt. Ihr könnt abstimmen, wie immer natürlich im Forum bei Wer hat den Gürtel. Da gibt es einen eigenen Thread, den Christian dann aufmacht, bei Last Game Standing im Forum.
Genau. Und wenn euch diese Tage langweilig wird, weil es ist dunkel draußen und es ist kalt und keine Ahnung, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt mal schauen, was der liebe Manu so alles im muckelig warmen Podcast-Studio anzubieten hat. Nämlich der Manu macht nicht nur diesen Podcast, sondern auch ganz, ganz viele andere fantastische Podcast-Folgen. Eben wurde schon eine angekündigt, die nächsten, also im Januar mit der Anne rauskommt. Also sind ganz tolle Menschen auch beteiligt bei Insert Moin. Da könnt ihr mal reinhören.
Yes.
Und wenn euch dann immer noch langweilig ist, dann könnt ihr auch bei uns mal reinhören und mal uns auch, also den Manu kann man bei Patreon unterstützen,
Ihr der Streit
und uns auch.
Wenn euch der Streit gefallen hat. Zwischen mir und Christian Alt.
Davon gibt es noch mehr.
Davon gibt es noch mehr. Vielleicht nicht immer in ganz genau dieser Tonlage, aber es gibt noch mehr Streit zwischen uns beiden und da könnt ihr euch mal schön durch unser Oeuvre und durch den Backkatalog an Schiffer-Altchen Streit durchhören.
Läuft denn gerade noch eine Staffel bei euch oder seid ihr in der Planung?
Nee, aber bald läuft eine neue.
Habt ihr schon ein Thema?
Wir haben ein paar in der engeren Auswahl.
Aber ist noch nicht bekannt gegeben, alles klar. Gut. Dann freuen wir uns darauf und im Januar geht es natürlich weiter hier mit der nächsten Gürtelfolge. Ende Januar setzen wir uns wieder zusammen, das heißt Anfang Februar gibt es dann den Gewinner des diesjährigen Vote, monatlichen Votings,
genau.
Natürlich, wo ihr dann über die Januarspiele abstimmt, werden wir erfahren, wer im Dezember gewonnen hat. Ihr seht es natürlich live auch immer in den Votings im Forum und wir machen dann natürlich noch ein kleines Special über den Jahresgewinner. Ja. Also alle Preisträger, alle Gürtelträger, die von Januar bis Dezember 2020 gewonnen haben, können sich den in einer finalen Abstimmung den Jahresgürtel holen. Sehr, sehr spannend und ich glaube, Hades hat auch da gute Chancen.
Naja, es ist ja noch Dings, Disco Elysium, der Seriensieger mit dabei.
Das war auch dieses Jahr.
Und da kam ja noch eine deutsche Übersetzung gerade. Das heißt, da hat das Spiel auch nochmal neue Menschen erreicht. Und also Disco Elysium war im letzten Jahr, aber es hat ja immer noch den Gürtel verteidigt in diesem Jahr. Deswegen kann
Wollte ich doch sagen, antreten. Das war im Juni. Genau. Das ja, war genau. letztes Jahr, genau.
Aber deswegen darf es
ja, da antreten. Bin ich gespannt.
Genau.
Aber The Last of Us 2 zum Beispiel spielt da auch eine Rolle.
Hat das einen Ghost Gürtel geholt? Doch ein Gürtel hat das geholt, ne?
Ja, Ghost of Tsushima hat gewonnen. Also da gibt es schon einige Kandidaten. Der Flight Simulator.
Oh, okay.
Ja. Wird spannend. Werden wir nächsten Monat dann erstmal abwickeln, bevor wir dann zur eigentlichen Folge kommen, ne?
Genau.
So machen wir das.
Super.
Alles klar.
Dann wünsche ich euch einen tollen Start in das neue Jahr.
Ebenso.
Und wir hören uns dann bald wieder.
Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Uiuiui. Entschuldigung, Christian. Tut mir leid.